Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Thees Ullmann, das meistgelesene Musikmagazin des Landes, laut.de, bezeichnet ihn als prägende Persönlichkeit der deutschen Musiklandschaft. Dabei ist er gerade mal 47. Wem Thees nicht als Solokünstler begegnet ist, der kennt ihn sicherlich als Sänger der Band Tomte. So viel zur beruflichen Einordnung. Menschlich gesehen, und soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, ist Ullmann einfach der Typ, den man, wie heißt es so schön, gerne als Freund oder als Nachbarn hätte. Er ist lustig, aber nicht zynisch. Er ist schlau, ohne besserwisserisch zu sein. Er ist interessiert, hinterfragt. Und wenn ich mir so zuhöre, ist klar, erstens tue ich so, als seien wir schon ganz lange ganz dicke Buddies. Und zweitens aber mag ich ihn wirklich gerne. Und das, da würde ich jetzt mal wetten, wird Ihnen spätestens nach dieser Episode Toast Hawaii auch so gehen. Nicht nur, weil wir über Apfelkerne sprechen, die man prima in Zahnlücken schieben kann. Nein, wir reden auch über den weißen Block des Todes. Was mag das sein? Und das vielleicht noch, anfangs sind wir ein bisschen giggelig, ein bisschen albern, was daran liegt, dass wir nochmal ansetzen mussten, weil uns nach 10 Minuten auffiel, dass die Aufnahme nicht lief. Aber dann ja doch. Und zwar ab jetzt. Thees, erstmal herzlich willkommen.
Dankeschön. So, jetzt muss ich aber los.
Um Mikros einzupegeln, geht das so, dass man erstmal herausfindet, wie laut redet das Gegenüber? Und dazu gibt es Musiker, coole Musiker, die sagen, um das Mikro einzustellen.
1, 2, 1, 2.
Oder auch auf Englisch.
Die Schlauen sagen dann 1, 2, 1, 2.
Check 1, 2, dachte ich. Okay. Und dann gibt es aber noch Aushilfsfragen und die gehen so, sag mir mal kurz, was du heute zum Frühstück hattest. Und da hast du gesagt...
Ich habe heute Morgen 2 Bananen gegessen.
Aber auch, dass du dich darüber irgendwie wunderst, weil du das offenbar normalerweise nicht tust.
Die lagen da so rum, habe ich gedacht, Mensch, jetzt isst du mal eine Banane. Und eine Banane ist ja in sich schon wahnsinnig witzig, ne? Muss ich sagen, ist ja wirklich die Verpackung Gottes.
Die Verpackung Gottes.
Die Verpackung Gottes. Und dann liebe ich das halt so, darüber nachzudenken, was die Banane an sich ist. Und wenn man ein bisschen länger wartet und die nicht mehr grün ist und wenn man dann die Banane öffnet, da sind ja auch noch diese Bananenhaare dran.
Was sind Bananenhaare?
Bananenhaare sind diese Fäden, die sich noch über die Banane rübergelegt haben.
Die heißen Bananenhaare?
Biologen sagen dazu Bananenhaare.
Guck mich mal an, du hast das erfunden.
Habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, aber Bananenhaare, die Haare der Banane, was soll man sie sonst nennen? Und weil ich mich ja für Sachen interessiere, die erst auf den zweiten Blick schön sind oder auf den zweiten Blick eine bestimmte Form von Geschichte oder Wahrheit für mich transportieren, muss ich bei den Bananenhaaren immer daran denken, weil sie machen die Zähne ja unfassbar stumpf. Das ist so wie Coca-Cola Light trinken nach dem Zähneputzen. Kennst du das?
Nach dem Zähneputzen würde ich das niemals machen.
Es kommt manchmal, wenn man auf Tour ist, irgendwie hat man einen Kater und sich gerade die Zähne geputzt, dann trinkt man Coca-Cola Light und man merkt einfach, wie der Zahnschmelz anfängt abzuspringen von den Stümpfen. Und weil es so spröde ist irgendwie, da muss mein Chemiker mir das erklären, was das so ist. Hm. Und bei diesen Bananenhaaren ist das eben auch so. Das macht, wenn man dann die Zähne aufeinander reibt, dann ist es wirklich, es gibt ein Quietschen, als ob indische Elefanten Hochzeit feiern. Mhm. Und aber ich habe den Traum, weil Bananenhaare zu sammeln.
Fing das mit Martin Luther King auch an? I have a dream, dass du Bananenhaare sammelst.
Sammelst und dann einfach, wenn du mich jetzt gefragt hättest, zum Beispiel, was hast du gefrühstückt, hätte ich gesagt, ach, ich hatte heute Morgen wieder eine Schüssel mit Bananenhaaren.
So und so also aufgerollt wie olle Nudeln.
Genau, so in diese Richtung.
Du hast so viele Songs geschrieben, so viele schöne Songs und auch auf Deutsch, wenn du jetzt einem Lebensmittel eine Hymne schreiben dürftest oder müsstest, welches wäre es?
Und 1000 Leute hören gerade zu und sie denken nur, Bier, Bier, Bier. Ein Lebensmittel, es darf ja auch nicht so offensichtlich sein.
Was heißt, es darf nicht so offensichtlich sein? Du meinst, Kartoffel wäre dir als Antwort zu einfach?
Nee, Bier wäre mir als Antwort zu einfach.
Ja, mir auch, muss ich zugeben.
Selbst der Moderatorin wäre es zu einfach. Ein Lebensmittel. Hm. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, man hat dich immer daran erkannt als Kind, weil du immer einen Apfel in der Hand hattest.
Oh.
So, also wie ein Pferd. Sie meint, du hast Äpfel gegessen wie ein Pferd. Und ich habe eine große intellektuelle und leidenschaftliche Beziehung zu Äpfeln. Zum Beispiel, wo ist dieser Mann, der dafür zuständig ist, dass es an Autobahnraststätten nur ekelhafte Äpfel gibt? Das ist ja verrückt. Es sind diese roten mit der Schale, die so prall aussehen, aber ein Millimeter hinter dieser Schale wird es zu einem muffigen, unknackigen Fruchtsapsch. Aber irgendwie hat er so ein Deal mit allen Autobahnen dort. Und das ist für uns als tourende Musiker, ist es ja essentiell, dass man ab und zu auch mal ein Stück Obst findet, mitten in der Nacht, wenn man tankt oder eben einfach so. Und das ist grotesk, das macht mich wahnsinnig. Und ich zahle in Hemmoor, wo ich herkomme, zahle ich für 2,5 Kilo Äpfel, zahle ich, was habe ich neulich gezahlt, 1,95. Und hier bei meinem geliebten Edeka am Südstern zahle ich für ein Kilo Äpfel 2,99. Also der Fakt, dass ein halbes Schwein billiger ist als drei Äpfel, das macht mich wahnsinnig.
Gut, ich finde, also als Interviewgast bist du bestens geeignet. Du springst wie ein Stein übers Wasser. Wir müssen die eine oder andere Sache vertiefen. Erstens, legt euch doch zukünftig ein paar Äpfel in den Kofferraum. Die halten ja eine Weile. Zweitens, wenn du so ein, wie du auch sagst, intellektuelles Verhältnis zu Äpfeln hast, wie drückt sich das aus?
Ich könnte darüber den Song schreiben. Oder das ist das.
Was wäre, wovon würdest du erzählen?
Gottes Willen, es gibt ja Apfelmann von Blumenfeld.
Oh, ja gut, das wollen wir kurz ausblenden.
Er war schon da. Nein, achso, das lassen wir natürlich drin. Heiligkeit und Ehre, Jochen Distelmeier.
Absolut. Und liebe Grüße an dieser Stelle. Er wird es wahrscheinlich nicht hören, aber möglicherweise sitzt er ja auch eines Tages mal hier. Der Apfelmann, stimmt.
Nein, aber über Äpfel, es kam einfach darauf sozusagen, der Apfel ist auch sozusagen mein Essen für die einsame Insel. Also ich kann zu jeder Zeit, also zu so einem schönen Holsteiner Cox, kann ich nicht Nein sagen.
Also sind Äpfel für dich, die müssen eine gewisse Säure auch haben. Süß, sauer oder eher sauer oder eher süß?
Sauer, fest.
Sauer, fest.
Nicht zu groß. Und dann.
Und was machst du mit dem Gehäuse? Also isst du drumrum und dann nochmal oben zwei Happen und unten zwei Happen und dann schmeißt es weg? Oder bist du so ein Gehäusebeißer?
Also A, bin ich ein bisschen ergriffen und B, ist es schön, jetzt erinnere ich mich schon wieder an so viele Sachen. Das ist ganz süß. Als meine Tochter so 3, 4 war, dann fangen die ja so an, ihr eigenes Obst zu essen. Man muss nicht mehr alles machen. Und meine Tochter hatte das Prinzip noch nicht so richtig verstanden, wie man Apfel isst. Die hat sich einfach durch den Apfel durchgegessen. Und dann war einfach, in der Mitte war dann dieses riesige Teil und dann hat sie auch eben den Griebsch und die Kerne mitgegessen. Und weißt du, das ist doch genial. Einfach mal nicht nachdenken, den Apfel nicht rund zu essen, sondern sich durchzuessen. Hat sie jetzt auch charaktermäßig auch übernommen, dass sie sich durch alles so durchbrettert, vor allen Dingen durch mich.
Das hat sie, glaube ich, wahrscheinlich hat sie das von ihrem, meinst du, sie hat das von ihrem Vater?
Das weiß ich nicht. Ha. Dass man zu hohl ist, zu wissen, dass man einen Apfel rund isst. Das könnte
einfach
sein.
Mal so durch.
Einfach mal so durch. Dass er das mit dem Apfel, warte, wir kommen von welcher Sache gerade?
Was für ein Apfelesser du bist, also ob du das Gehäuse, es gibt ja auch Leute, die aus Prinzip vierteln und dann das Gehäuse, die den Apfel nur essen können, wenn sie ihn vorher geschnitten haben.
Ich achtel ihn gerne.
Du achtelst ihn
sogar. Ich achtel ihn für die Couch, das finde ich gut, aber ich habe noch eine Sache, der schönste Platz des Apfels ist die Rose, denn rund um die Rose ist das Fruchtfleisch des Apfels am süßesten.
Ist das irgendwie so eine Metapher für irgendwas?
Nein, das ist Urwissen eines Apfelliebhabers. Da wo, also sozusagen nicht oben beim Stängel, sondern auf der Gegenüberseite.
Ach so, Mensch, ich denke, du gehst jetzt hier zu einem, da wo die Rose...
Nein, also der pure Apfel ist vor uns und oben ist der Stängel und unten ist die Rose. Und rund um die Rose ist das Fruchtfleisch am süßesten.
Du, es tut mir leid, ich habe diesen Podcast nicht gemacht, weil ich alles über Essen weiß, sondern weil ich ganz viel über Essen wissen möchte, lernen möchte. Ich wusste nicht, dass man das Rose nennt, das wusste ich wirklich
nicht. Das weiß ich auch nicht, ich habe auch zum ersten Mal, habe ich es 1000 Mal in meinem Leben, aber bin jetzt gerade erst in die Verlegenheit gekommen, das zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit und den Food-Aficionados mitzuteilen.
Okay, alles klar. Also, bist du ein Gehäuse? Hast du die Frage schon beantwortet? Bist du ein
Das Gehäuse? Also das Gehäuse essen, glaube ich.
Die wenigsten Menschen.
Ja, so Finn Kliemanns essen das wahrscheinlich.
Genau, möglicherweise. Hast du denn schon mal einen Apfelbaum gepflanzt?
Nee. Aber ich liebe es, die Apfelkerne über Stunden in meinem Maul zu behalten.
Wirklich?
Ja. Ich habe ja so komische Zähne mit vielen Lücken und sowas. Und dann 4 Apfelkerne in meinem Mund zu haben und die in den verschiedenen Zahnlücken zu verstecken und die so oral durch meinen Mund zu ballern. Das bringt mir ein großes Vergnügen.
Wie so ein Flipper und Flipperkugeln. Es gibt diese, gibt's überhaupt noch Flipper?
Wenn ich Millionär wäre, würde ich mir einen Flipper kaufen.
Als Millionär, du weißt schon, dass du die Dinger hinterhergeschmissen kriegst, oder?
Das könnte sein, reden wir jetzt über eBay Kleinanzeigen Marzahn. Das stimmt vielleicht, aber ich möchte auch nicht auf einem ganz kleinen, ganz billigen
Spiel.
Wenn
ich Millionär wäre, würde ich mir einen Flipper. Das ist so, als wenn ein Kind sagt, und wenn ich mal einen König heirate, dann kaufe ich mir eine Softeismaschine. So, wenn ich Millionär.
Nein, und ich glaube eben, dass Flipper wegen der physikalischen Kräfte, die wirken, dass die wahnsinnig wie eine defektanfällig sind. Und da muss dann eben von Bali muss der Techniker dann einmal im Monat kommen und die Relais neu versetzen. Mhm. Und, aber wenn ich Millionär wäre, würde ich mir das, gönne ich mir.
Gut, gehen wir mal zurück dahin, wo dein Leben begann, nämlich in Hemmoor. Das klingt toll, als würde man da auch gleich...
Jetzt musst du ganz vorsichtig sein.
Moment, so eine Moorgeschichte kriegen? Ja. Nein, dachte ich jetzt einfach, dass es da Sagen gibt und Mythen und dass es da auch spezielle Gerichte gibt beispielsweise.
Also es geht ja in Richtung Cuxhaven und sowas, ne?
Und weit der Nordsee, das darf man vielleicht noch
sagen. Genau, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist, die Gegend, wo ich herkomme, ist nie in die Verlegenheit gekommen, eine touristische Ecke zu werden. Also Cuxhaven schon und sowas. Das finde ich ganz niedlich. Ich mache ja jetzt so seit 20, 25 Jahren Musik und immer, wenn ich nach einem Konzert mit irgendwelchen Leuten spreche, die immer so, wo kommst du her? Dann sage ich aus Cuxhaven und dann sagen immer alle, da bin ich früher immer mit Oma und Opa hingefahren. Und das ist ganz, die sagen nie, da war ich mit meinen Eltern, sondern die sagen immer, da bin ich mit Oma und Opa hingefahren. Was das ja soziologisch auch so ein bisschen einnordet schon.
Du meinst, da gibt es sehr viel Kuchen und auf der Terrasse nur Kännchen.
So in diese Richtung und sowas. Und hat sich ja ganz schön berappelt auch in der letzten Zeit, die Stadt. Aber es ist nicht besonders touristisch und ist eine harte Gegend. Deswegen Mythen und sowas gibt es nicht viel. Aber so ein Freund von mir, der hat einen Vater und der schwört, so 20 Kilometer von da, wo ich wohne, 15, da gibt es wirklich noch Moor und da wird Torf abgebaut. Und da hat er früher gelebt und der musste sozusagen jeden Morgen einfach 7-8 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen. Und der schwört, dass der so Moorgeister gesehen hat.
Wie sehen die aus?
Also wenn ich das sagen würde, dann sind das, glaube ich, so bläulich ätherisch leuchtende Gegenstände sozusagen.
Gegenstände,
Figuren. Es ist, glaube ich, nicht genau definiert, was ein Moorgeist ist. Und es wird häufig gesagt, dass das brennendes Methan ist, was aus dem Moor kommt. Aber wie gesagt, der hat so, aber ich meine, als Zwölfjähriger in der Dunkelheit im Winter durchs Moor zu gehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da einfach auch Geister sieht.
Ja, das glaube ich auch. Deine Eltern sind Lehrer gewesen beide. Ja. Was hat das für dich bedeutet? Waren die mittags zu Hause? Habt ihr mittags zusammen gegessen?
Ja, wir haben einfach jeden Tag um 13:30 Mittag gegessen. Ach. Es führte auch überhaupt kein Blick dran vorbei, von wegen so, ich will nur ein bisschen mit Freunden abhängen und sowas. Absolut eiserne Regel, um 13:30 sind alle zu Hause.
Alle, wer ist alle?
Mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich.
Ja, okay.
So.
Und gekocht hat deine Mutter?
Gekocht hat meine Mutter. Was willst du jetzt?
Also dein Mund, hat meine Mutter, Mund verspricht noch irgendwie, du grinst und dann machst du den Mund wieder auf und wieder zu.
Was? Also stell mal deine nächste Frage. Nein, also es ist einfach sozusagen, man kann das so ein bisschen einordnen durch die Frage. Ich habe meinen Vater mal gefragt, wo warst du eigentlich 1968? Oder warst du bei den Studentensachen mit dabei? Und er hat einfach gesagt, du Thees, 1968 habe ich gerade in Hemmoor das Haus gebaut und war damit beschäftigt, den Kredit abzubezahlen sozusagen. Also der ist, glaube ich, wirklich so 4-5 Monate aus der Uni raus, bevor das da gerabbelt hat.
Okay.
Und so wurde auch gekocht.
Ach, darauf wolltest du hinaus. So, also ich wollte nicht, diese Frage unterstellt nichts Böses.
Ach so, nee.
Sie ist wertneutral. Du bist 1974 zur Welt gekommen, das muss man dazu sagen. Also
und es gibt so, ich glaube einfach ganz normal, wie alle Kinder, die 1974 geboren wurden, wie zu Hause gekocht wurde. Kohl. Mhm. Kohl mit Rindfleisch, Unmengen von Kümmel und Maggi.
Worauf hast du dich gefreut, wenn es was gab?
Also ich bin nicht krüsch.
Krüsch heißt, alles isst.
Nee, mach ich nicht. Hör mal auf, so krüsch zu sein.
Ja.
Also ich habe da einfach eigentlich mich über alles gefreut, was da so rangeschleppt wurde. Es war auch nicht die Frage, ne? Mein Vater hatte Hunger, mein Bruder hatte Hunger, ich hatte auch Hunger. Da war mehr so Nahrungsaufnahme, war Punkt eins. Danach kam der Geschmack und so hat meine Mutter, also mehr auf Masse als auf Qualität und sowas. Aber nichtsdestotrotz hat die ganz tolle Sachen gekocht. Ich habe mich immer gefreut, Nudelauflauf mit Macaroni, weil man die konnte man so in den Mund reinballern.
Lecker.
Also auch schon so apfelkernmäßig vielleicht so ein bisschen. Ich weiß noch eine Sache, die für mich ganz komisch ist, die ich auch immer noch im Kopf habe. War ich vielleicht so 13 oder 14, vielleicht ein bisschen jünger. Und wie das bei Lehrern ja eben so ist, die laden gerne andere Lehrer ein, um dann abends zusammenzusitzen, Weinchen, politische Diskussionen, Freunde einladen und sowas. Und da hat meine Mutter sich wirklich immer ganz viel Mühe gegeben und sowas. Und kann, also ich glaube, dass meine Mutter mit ihrer Mousse au Chocolat, die immer Schokoladenmaus genannt wird, wo ich dann wirklich in mir der gesamte Hass der Menschheit aufbegehren möchte. Aber Schokoladenmaus, Mousse au Chocolat, ich glaube, meine Mutter macht eine Mousse au Chocolat, mit der sie bereit wäre, mit jedem französischen Sternekoch in den Infight zu gehen.
Ja.
Führt keinen Weg dran vorbei. Und dann hat sie aber eine Bouillabaisse gekocht, eine französische Fischsuppe. Wenn wir jetzt zusammen zum Bauhaus fahren würden.
Du und ich?
Du und ich. In die Farbabteilung gehen würden. Dann könnte ich dir zeigen, wie das Rot dieser Bouillabaisse ausgesehen hat. Und das ist ein ungewöhnliches Gericht gewesen. Sie hat es danach auch nie wieder gekocht.
Wie, sie hat es nur einmal gemacht?
Sie hat es nur einmal gemacht. Und so, man ist ja manchmal so Pottkicker-mäßig und dann hat man das mal probiert. Und ich weiß ja, dass eine Bouillabaisse kein Gericht in Norddeutschland für ein Kind normalerweise ist. Und ich habe den ersten Löffel genommen und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wie unfassbar lecker das ist. Und dann habe ich noch einen Löffel genommen und dann habe ich ganz viel Bouillabaisse. Und meine Mutter wurde so böse auf mich, weil ich wirklich ein Drittel von der Suppe einfach gegessen habe. Aber die hat auch gesehen, dass mir das so gut schmeckt. Das ist irgendwie, ist einer von den 100 Gedankensachen, die ich immer abrufbar habe. Die Farbe und der Geschmack von der Bouillabaisse, wie ich so überrascht war, dass eine Sache, die ich nicht kenne, so unfassbar gut schmecken kann. Und ich immer, wenn es die gibt, gibt ja auch zum Beispiel im Grill Royal, gibt es ja auch eine Fischsuppe.
Das ist ein ganz schickes Restaurant in Berlin.
Ganz schickes. Da sind auch nur russische Modeblogger sitzen da drin. Und die Ober sind unfassbar nett, die
absolut,
da
arbeiten. Absolut, total. Aber ich sag immer absolut, ich muss mich davon lösen. Die Ober sind sehr nett.
Die sind doch toll, oder?
Total.
Als ob die in so einem Jugendzentrum arbeiten und die auf einen aufpassen. Ich liebe das. Überall, wo ich hingehe und es eine Fischsuppe gibt, möchte ich halt wieder das Gefühl wieder in mir aufleben lassen.
Was mich wundert ist, dass wenn es dir so gut geschmeckt hat und sie so gut gelungen ist, warum deine Mutter die nicht noch häufiger gemacht hat?
Weil sie wusste, dass ich 40 Jahre später in einem Podcast sitze und wenn sie das nochmal gemacht hätte, würde diese Geschichte nicht so reich und schön sein. Deswegen hat sie gesagt, Thees, alles für die Kunst, hier ist wieder Schwarzbrot ohne Butter.
Ist das euer Frühstück gewesen oder euer Abendbrot?
Das Frühstück, das Frühstück ist Gülcan Kams, das geht an dich. Es gab früher in Hamburg einen Bäcker, der heißt Nur Hier. Es war eine Backkette, Nur Hier hießen die. Und wir haben immer nur Brot von der Firma Nur Hier gegessen in Hemmoor. Meine Mutter ist schwer bepackt nach Hamburg gefahren, hat meine Omas besucht, Sachen abgeliefert und sie kam manchmal einfach mit 4 Laib Altmärker von der Qualitätsbäckerei Nur Hier nach Hemmoor, was immerhin 90 Minuten sind mit dem Zug. Und dann wurde die irgendwann von der Familie Kams aufgekauft und dann hieß die Bäckerei Nur Hier Kams. Und es hat offensichtlich nicht funktioniert. Und nach 20 Jahren heißt die Firma jetzt wieder Nur Hier. Und da steht, wenn ich dran vorbeigehe, ist dann eben auch so mein kleines antikapitalistisches Herz. Denkt dann von mir so, Mensch, Gülcan, das finde ich toll, dass ihr das wieder zurückverkauft habt und sowas. Freue ich mich, dass ich den Namen der Bäckerei Nur Hier lesen kann. Und es war immer einfach ein riesiges, großes, schweres Sauerteig-Feinbrot auf dem Tisch. Das wurde dann dick mit Butter beschmiert und darauf wurde die Marmelade meiner Mutter geknallt.
Stachelbeer, Erdbeerkirsch, alles oder ganz spezielle Marmeladen? Habt ihr einen eigenen Garten gehabt? Habt ihr selbst geerntet?
Das hat meine Mutter wahrscheinlich extremst überteuert bei den Obstbauern rundherum eingekauft. Die Marmeladen waren Jogel, Sauki, Süki, Ebe.
Was reden wir?
Das ist essentiell für die Ullmann-Familie, für alles Abkürzungen sich auszudenken. Jogel ist Johannisbeergelee, Süki ist Süßkirsche, Sauki das ist Sauerkirsche. So sind wir eben drauf. Und dann schreiben wir auf die kleinen Aufkleber, schreiben wir Süki drauf. Manchmal steht auch noch Süki Jogel, weil das dann gemischt wurde und sowas. Wir sind Ullmanns. Was wollt ihr? Wir werden nicht mit Autos handeln. Nein. Wir machen was anderes.
Ja, 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 gut, gut. Aston Martin wäre auch viel zu lang. Ihr würdet selbst das wahrscheinlich abkürzen, so, ja, inserieren und niemand würde es kaufen, weil niemand wüsste, worum es eigentlich geht.
Dann immer in Kellertees kannst du mal ein Glas Züki aus dem Keller holen. Und dann, ich hatte ja so Angst vor dem Keller, weil die Monster im Keller.
Wie lange lebten die Monster im Keller, bis du cool wurdest und einfach nur keinen Bock hattest, runterzugehen?
Ich glaube, das mit den Monstern ist relativ interessant, weil ich habe meine Tochter gefragt, die jetzt 14 ist. Ich weiß es ja auch und man spürt es ja auch. Diese Angst vor Monstern hat sich, glaube ich, aufgelöst. Es gibt die nicht mehr. Ich habe manchmal noch, wenn ich, wie soll ich das sagen, ich denke mir mal schnell ein Beispiel aus. Stell dir vor, wir haben einen Proberaum im Erdgeschoss oder vielleicht in der ersten Kelleretage und dann sagt jemand zu mir, ey, komm, wir proben noch eine Stunde, hol doch mal noch 5 Dosen Cola beim Getränkeautomaten noch eine Etage drunter. Dann bin ich so, ja, okay, mache ich, da fühle ich mich schon cool, dann hole ich 5 Cola-Dosen und es könnte sein, dass wenn ich dann nicht behäufig bin, dass wenn ich dann die Treppe hochlaufe, dass ich weiß, dass hinter mir ein Gespenst ist, das mich verfolgt.
Oh, wow. Für einen Bruchteil einer Sekunde.
Bruchteil einer Sekunde, dann ist es plötzlich da, dann ist das Kindergefühl auch wieder da. Das ist das. Ich glaube, das haben heute Kinder überhaupt nicht mehr. Für mich war das früher absolut furchtbare Situation, Züki aus dem Keller zu holen, weil ich wirklich einfach Angst vor Lulatsch aus der Sesamstraße, im Fernsehraum hat der Werwolf gewohnt, im Heizungskeller der Vampir.
Immerhin konnte man seine Ängste noch so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, personifizieren. Ich weiß gar nicht, ob das so viel besser ist oder schlecht, da muss ich mal länger drüber nachdenken. Diffuse Ängste sind, glaube ich, schlimmer. Wenn du weißt, dass es eigentlich um so einen Werwolf geht, der im Raum nebenan hockt, dann gehst du da eben nicht rein. Aber es gibt so Ängste, die dich irgendwie so beschleichen und die kannst du nicht benennen.
Ja, das ist, also, aber ich glaube, bei mir ist das ja sozusagen, ich habe den Struggle mit den Monstern habe ich immer so als heranwachsende Sache gesehen. Also nicht heranwachsen. Also für mich ist es normal, dass ein Kind Angst vor Monstern hat. Oder ich habe das als normal. Einfach als Teil einer Fantasie und sowas. Und aber wenn wir über den Bereich reden, dass Menschen diffuse Ängste haben, dann ist man ja wirklich schnell im Bereich der Medizin oder der Psychologie, leider Gottes und sowas. Und das ist dann halt eine ganz andere Hausnummer und sowas.
Durftet ihr Süßigkeiten essen?
Nee, aber haben wir auch alle in den Osten geschickt. Das ist ja wirklich, jetzt mal richtig Tacheles reden und sowas, ne? Wir lieben alle neuen Bundesländer und sowas, ne? Aber wir westdeutschen Jugendliche aus den 70ern, wir sind schwerst traumatisiert, weil wir haben ja nichts bekommen und dann wurden immer die Ostpakete gepackt, ne? Mit Haribo, mit Schokolade, Toblerone, alles was teuer war, wurde in diese Pakete reingestopft und in den Osten geschickt.
Menschen, die im Osten sozialisiert wurden, haben eine andere Interpretation und sagen dann manchmal so Sachen wie, und ihr habt dann die tolle Toblerone gekriegt und uns habt ihr dann so eine Billigschokolade aus dem Discounter geschickt. Naja. Also das scheint bei deiner Familie tatsächlich besonders gewesen zu sein, denn die eigenen Kinder davon fernzuhalten und da habt ihr Familie im Osten gehabt, weil das klingt so, als wenn ihr gewusst hättet, wo das hinkommt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, wir haben, also jetzt, das, ich hoffe, es ist dass, ein bisschen das, ich hoffe, dass das, ja, dass das, am Äther verstanden wird, dass das nur ein bisschen gefrötzelt war. Aber das war natürlich eben wirklich so Haribo, so Dinge so, ja, und wir, ey, können wir auch mal Gummibärchen haben? Ja,
klar. Und
so,
konntet ihr nicht?
Weil meine Eltern sind nie auf die Idee gekommen, uns irgendwie groß Gummibärchen zu kaufen. So, das so protestantisch hart brauchst du nicht. Ess einen Apfel.
Okay, das bedeutet aber oft, dass Kinder sich dann das irgendwie vom Taschengeld kaufen oder zu Freunden gehen und das da futtern. Ist das bei dir so gewesen?
Ja, das ist so. Zum Computerspielen und Gummibärchen essen zu Oliver Tiedemann.
und das so bei Oliver, war das weit oder war das fußläufig? Nee, du bist auf deinem Fahrrad
war nur die Straße hoch. Und
hast du bei Oliver häufiger mal Mittag oder Abend gegessen? Nee, mittags ja nie. Da habt ihr immer zusammen gegessen.
Oh, die Eltern von Oliver Tiedemann, ne? Die konnten richtig gut kochen.
Ah, ja.
Das war so, also meine Mutter hat, glaube ich, gerne gekocht und gut gekocht. Und vor allen Dingen Ollis Vater, der hatte schon die ganze Welt gesehen sozusagen und konnte fließend Französisch, fließend Spanisch, fließend Mexikanisch.
Sag mal, entschuldige, ich hör dir schon noch zu. Ich weiß, es ist ein Test. Ich sehe jetzt in dieser Sekunde, trägst du Turnschuhe mit Cheeseburgern drauf?
Mit Hamburgern drauf, ja.
Du hast Socken mit halluzinogenen Palmen drauf und darauf folgen diese Cheeseburger und im Nachhinein Turnschuhe. Im Nachhinein kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich die jetzt erst zur Kenntnis nehme. Aber gut, wir waren bei Oliver Tiedemann.
Die muss man so undercover tragen. Wir kamen über Süßigkeiten Tiedemanns und Computerspielen Vater. Sind wir da wirklich. Und Ollis Vater konnte halt diverse Sprachen, war in diversen Ländern. Und da hat man als Kind schon gespürt, dass der wahnsinnig gut kochen konnte. Mhm. Ich habe da mal im Sommer auf der Terrasse Königsberger Klopse gegessen. Und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Und dann haben die gefragt, mit Kapern oder ohne?
Oh.
Und ich so, kommt aus meiner Familie mit. Also mehr ist besser. So. Und dann habe ich zum ersten Mal eine Kaper gegessen. Ich konnte das gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt und sowas. Aber das weiß ich jetzt. Also habe ich jetzt auch vielleicht 30 Jahre nicht mehr daran gedacht. Aber die ersten Königsberger Klopse mit Kapern bei Tiedemanns auf der Terrasse, das war schon Knaller und sowas.
Auf der Terrasse, dass du da auch gleich das Setting noch... es ist interessant, dass wir solche Situationen wie so, wirklich wie so Dias, wie so Fotos abspeichern.
Auf jeden
Fall.
Das muss ich echt sagen.
Das ist toll. Ist so.
Nein, und wie gesagt, du hattest ja noch zur Ostverwandtschaft gefragt. Ja, wir haben relativ viele gehabt. Das war die Familie meines Vaters, wo dann eine Tante von ihm in Chemnitz gelebt hat. Und da kannten wir dann die anderen Großtanten und Cousins und sowas. Okay. Und die haben wir auch relativ häufig besucht, wenn sie über 60 waren, wurde es ihnen ja sogar auch erlaubt, uns besuchen zu kommen mit einem riesigen Aufwand und sowas. Das ist natürlich, ich empfinde das als ein großes Glück, dass ich Deutschland auch noch vor der Wiedervereinigung aktiv miterleben konnte.
Springen wir mal ins Jetzt, aus der Vergangenheit. Wie würdest du deine eigenen Kochkünste bezeichnen?
Ich kann super kochen. Also es fängt damit an, wenn ich nur für mich alleine koche, ist es grauenvoll. Es ist wirklich, man steht ja manchmal alleine in der Küche und will so, oh, heute mache ich mir was Indisches. Ich habe es neulich wirklich einfach weggeschmissen, weil es einfach, also da hätte ich wirklich lieber das Erbrochene von anderen Menschen gegessen.
Oh mein
Gott. Ich weiß nicht, wie ein Mensch alleine in der Küche stehen kann und so schlecht für sich selber kochen
Aber
kann.
Aber das verstehe ich gerade nicht. Wenn du sagst, dass du ansonsten, du hättest ja jede Antwort geben können auf meine Frage, wie du dich selbst einschätzt als Koch. Und dann hast du gesagt, ja, ganz gut. Wenn du dann aber alleine bist, das heißt, du brauchst, ach so, ist das so ähnlich
das
als
ist
Musiker,
das
du brauchst das Publikum, du brauchst die Audience und dann bist du gut, oder wie?
Es ist noch nicht die Audience, aber es bringt mir Spaß, wenn Freunde vorbeikommen, es bringt mir Spaß und Freude, mir was Gutes für die auszudenken. Da habe ich eine große Glückseligkeit, finde ich, da drin.
Okay.
Ich lebe ja unter der Schönheit, dass Tim Melzer ein Freund von mir geworden ist und sowas. Und alleine schon dieser Fakt, wenn ich kann wahnsinnig gut schnibbeln, ich kann richtig gut Gemüse schneiden.
Was heißt denn richtig gut schnell?
Schnell, akkurat, zack, die Bohne.
Und kannst du das so mit so einem Wiegemesser so...
Zurzeit mache ich es mit einem stumpfen, mittleren, großen Messer und sowas. Aber selbst mit diesem stumpfen Messer kann ich immer noch ziemlich gut schneiden. Und dann zum Beispiel auch, was mir auch so viel Spaß bringt, ist dieser Fakt, wenn ich was vorbereite und ich weiß, dass die Leute dann in einer Stunde kommen oder in anderthalb, ich die erste Flasche Wein trinke. Und dann ist hinten bei mir, hinten links in meinem Kopf, sitzt dann Tim Melzer und gibt mir Tipps. Also er macht das natürlich nicht, aber irgendwie, wenn ich ein Messer habe und mir das Essen so angucke und die Zutaten, dann ist hinten bei mir links im Kopf Tim Melzer und coacht mich so ein bisschen, was psychologisch relativ abgedreht ist vielleicht, aber er ist eben physisch fast da.
Nochmal zurück zum für sich selbst kochen. Ja. Also du bist offenbar ein sehr guter Gastgeber, der Freude daran hat und dann auch ausprobiert. Das klingt sehr gut. Die Frage ist, warum war das neulich so schlecht, als du für dich alleine gekocht hast? Hast du da zu viel experimentiert? Haben die Dinge, die du ausprobiert hast, sich gegenseitig aufgehoben oder bekämpft? Was war das?
Ich bin nicht aufmerksam dann. Es soll möglichst schnell gehen. Es ist eben.
Was hast du da gekocht an dem Tag?
Ja, also besonders schlecht war dieses Reisgericht, Reis gekocht. Das kann ich ganz gut. Also simpel Reis kochen. Aber dann mit dieser indischen Gewürzpaste aus diesen gelben oder grünen Plastikdingern, die kennt ja auch jeder aus der Metro und sowas. Ja. Und dann schneidet man diesen Schlauch da drin auf, ne? Und dann dauert das 8 Jahre, bis der leer ist. Aber es wird nicht schimmelig. Das ist ja auch irre. So, das dann zack, dann Kokosmilch rein und dann rührt und dann was noch, ein bisschen Cayenne Pfeffer und eine Banane habe ich. Ich liebe
Obst. Aber da haben wir doch vielleicht das Problem.
Ey. Bananen, Frucht in Essen, genial. Rosinen und Nüsse in Essen, meinetwegen können Rosinen und Nüsse sogar in Wiener Schnitzel reingemacht werden, weil ich es immer genial finde. Oder wie meine Tochter zu Resin gesagt hat, tote Trauben. Ist das nicht
das
gut? Finde ich super.
Das ist
so, wahrscheinlich
schön, ja.
Und dann ist es, also die Komponenten sind in Ordnung, aber ich schaffe es nicht für mich, das gut zu kochen.
Also nie, oder war das jetzt einfach so ein Ausrutscher?
Jetzt gibt es halt manchmal einfach jetzt einfach nur, also ich habe ja auch schon Stolz und Freude am Käsebrot und sowas, aber dieses Aufwendige für mich kochen, das ist irgendwie nicht meine Sache. Aber vielleicht eben einfach auch Künstlersyndrom da irgendwie. Ne?
Ist ja, vor allen Dingen dann, also wenn du sagst, dass du, es gibt ja Menschen, die sagen, und dann gelingt mir das nicht und dann bin ich so unsicher und so. Aber dadurch, dass du ja so selbstbewusst mir dich als Gastgeber präsentierst, scheinst du ja über diese Skills durchaus zu verfügen.
Ich kann so gute Quiche machen, kannst es dir nicht vorstellen.
Und was
ist wirklich,
ballerst
das
du
ist
da
wirklich,
rein?
Ich stehe davor, also das, was ich jetzt sage, unarrogant gedacht. Ja. Ne? Ich stehe davor, ist zum Beispiel auch ganz wichtig für mich, kochen und dann nur minimalste Portionen essen. Weil das ist wirklich, Ich habe dann kein, also ich esse natürlich mit, aber eigentlich versuche ich dann nur, den Wein zu trinken. Aber so, isst du nix? Und am liebsten würde ich nix, weil das eben einfach so, ich liebe das, dieses hier für euch. So, aber das ist nicht arrogant gemeint, aber manchmal probiere ich das, denke so für mich so, Mensch, du, ne? kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein Typ wie du so eine Quiche macht. So, weißt du?
Wie hast du das denn eigentlich gelernt? Hat deine Mutter dir das Kochen beigebracht?
Ich habe viel mit meiner Mutter in der Küche abgehangen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe einfach, ich habe gerne mit der gebacken zum Beispiel. Einfach so Kuchenteig machen, Eier reinschlagen und sowas. Und ich glaube, das ist jetzt bestimmt keine Qualität, aber ich glaube, es gibt eben einfach einen Unterschied von Menschen, die sich dafür interessieren oder einfach die das toll finden, sowas. Und also wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, dass mein geliebter Bruder das, glaube ich, nicht so gemacht hat wie ich. Und ich glaube, dann kriegt man auch so ein Verständnis dafür, wie das geht mit den Komponenten und wie man das macht und dass man ein bisschen hier hinguckt, ein bisschen da hinguckt beim Kochen.
Ja, vor allen Dingen ist es interessant, weil sie zwei Jungs hat. Und weil normalerweise ist es ja so, das löst sich hoffentlich über kurz oder lang auf, dass das so geschlechtsspezifisch ist. Aber es sind eher die Mädchen, ne, die dann auch gefragt werden, hast du nicht Lust, mit mir zu backen? Bist du denn aktiv gefragt worden oder hast du das proaktiv, dass ihr dann in der Küche zusammen rumgemuckelt habt und habt ihr dann so ein bisschen geschwiegen und jeder hat so seins gemacht und man hat die Nähe des anderen gemocht oder habt ihr euch auch ausgetauscht währenddessen?
Nee, die Küche war wahnsinnig klein. Das riesige Hassobjekt meiner Mutter in so einer kleinen Küche zu werkeln und das war einfach, komm, wir backen jetzt den Kuchen zusammen.
Ja, schön.
Mach mal die Eier rein. Backpulver.
Hast du dir Rezepte von ihr geben lassen? Hast du dir so ein paar Sachen aufgeschrieben oder machst du das manchmal?
Nee, sie genauso wie ich sind, glaube ich, wirklich, also natürlich haben wir Tonnen von Kochbüchern.
Wie jeder und jede.
Aber eigentlich kochen wir, glaube ich, also es gibt ja wirklich nichts Schöneres, als ein Kochbuch durchzugucken. Finde ich wunderschön. Es ist zum Beispiel wunderschön, alte Kochbücher durchzugucken. So, um zu sehen, was früher in war. Meine Mutter hat wirklich noch Kochbücher in Hemmoor. Da steht eine Frau am Herd und der Mann guckt ganz interessiert über ihre Schulter, was es heute Abend gibt.
Das ist der Klassiker. Also es gibt genial. Ja auch, Dr. Oetker sponsert ja diesen Podcast auch. Und
ist das so?
Ja.
Genial.
Und es gibt tatsächlich, wenn man auch
okay,
mal...
Okay, hier ist eine perfekte Dr. Oetker-Story. Genial. Meine Mutter durfte aufgrund von meinem Bruder und mir und meinem nervigen Vater irgendwann endlich mal auf Kur. Und sie hat es sich doppelt und dreifach verdient. Ich hoffe, die Kur bestand wirklich nur daraus, mit anderen Frauen, die genauso sind wie ihr, nervös ab und zu mal eine Zigarette zu rauchen und sich darüber auszutauschen, wie nervig das zu Hause ist. Das wäre super gewesen und sowas. Meine Mutter durfte irgendwann auf Kur. Dann waren wir drei eben alleine zu Hause. Und wir haben halt eben Pudding geliebt. Früher gab es nicht viele Firmen, deswegen gab es den Pudding immer von Dr. Oetker. Und mein Bruder, mein Vater und ich, was ist das Beste am Pudding?
Die Haut.
Die Haut.
Oder man hasst oder man liebt sie.
Und meine Mutter hat es mal gesagt, weil sie Kinderlandverschickung während des Zweiten Weltkriegs und sie hat immer so, da im Kinderverschickungsheim, da war die Haut so dick und sie meinte so, dass sie halt wirklich kurz vorm Brechreiz ist, wenn sie das im Mund hat. Mhm. Haut auf der Milch haben ja auch ganz viele und sowas alles. Und dann gab es natürlich ab und zu Pudding und wir mussten beim Pudding, mussten wir den Pudding nie vierteln, sondern wir konnten ihn immer dritteln, damit jeder von den Ullmann Boys die Haut bekommt. Meine Mutter wollte eben nur den Pudding essen. Und da war meine Mutter auf Kur und mein Vater gefragt, was wollt ihr denn zum Nachtisch essen heute? Und wir natürlich Pudding gesagt. Mein Vater gesagt, ich habe eine gute Idee. Wir machen den Pudding auf dem Backblech. Ich war, mein Vater hatte echt nicht besonders viele schlaue Ideen in seinem Leben. Ne? Super Typ, aber nicht besonders so, kein Raketenwissenschaftler. Aber dass er auf die Idee gekommen ist, um die Haut zu maximieren, den Pudding auf dem Backblech zu machen, das ist ja nun mal wohl richtig
genial. Wow, oh Mann. Und es hat auch funktioniert.
Natürlich funktioniert das.
Weißt du noch, ob es Schoko oder Vanille oder Karamell, was war das für eine Geschmacksrichtung?
Es war Vanille, es gab nur Schoko und Vanille. Mm. Und das war Vanille.
Wann hast du das letzte Mal Vanillepudding-Haut gegessen?
Das muss jetzt schon länger her sein. Ich glaube, meine Tochter grölt halt einmal im halben Jahr so.
Und dann grölt sie irgendwann.
Dann grölt sie und dann gibt's das.
Pudding!
Genau.
Und dann gibt's das.
Und dann ist 20 Minuten später ist die Milch heiß und dann wird Pudding gemacht.
Ist sie denn auch ein Hautfan oder möchte sie gerade darauf verzichten? Nee.
Ich glaube, die Beziehung zur Haut ist ja inzwischen Gott sei Dank durch die lange Friedenszeit in Deutschland enttraumatisiert. Jetzt können sich alle auf die Schönheit und den wunderbaren Geschmack von Pudding
einigen. Ja, wenn man das mag. Jedenfalls ist das schon richtig, was du gesagt hast, wenn man so gerade so alte Kochbücher und es gibt eben sehr, sehr viele alte Dr. Oetker Kochbücher, die auch so von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und man kann sich das bei eBay Kleinanzeigen oder überhaupt bei eBay oder überhaupt auf Flohmärkten kann man sich das anschauen. So. Mhm. Und lernt ganz viel über dieses Land und lernt auch ganz viel über diese Zeiten damals. Ne? Wirklich. Über die Farben, über die Art der Ästhetik, die Rollenverteilung.
Total. Mhm. Also wie gesagt, es ist, ich kenne das wiederum, also es ist ein anderes Thema, aber es geht in die gleiche Richtung. Wenn man auf dem Flohmarkt ist und plötzlich ein Kinderbuch entdeckt, was man als Kind gelesen hat und was dann im Gehirn los ist, ne?
Wahnsinn,
wie das am
Wahnsinn.
Knuspern ist, das ist das finde ich toll.
Komisch, dass wir das irgendwie alles abgespeichert haben. Es ist so wie mit alten Songs, dass man noch ganz genau, also nicht Mann, aber viele werden das kennen, wenn man so bestimmte Songs hört und auf Kassetten war dann da irgendwie gerade entweder das Tape vorbei oder sprang auf die Auto-Reverse, auf die Rückseite. Dass selbst diese Breaks, die sind oft noch in unseren Köpfen, obwohl wir das 30 Jahre nicht gehört haben, 40 Jahre, egal. Was ist denn bei dir immer im Kühlschrank?
Bier. Nein, war nur ein Witz, aber ich wollte Self-Fulfilling Prophecy. Was immer im Kühlschrank ist? Also das absolute Highlight zurzeit im Kühlschrank ist der ungesüßte Joghurt des Soja-Marktführers Alpro in den Geschmacksrichtungen Pfirsich-Maracuja, Kirsche und Hafer mit so, wo auch so Hafer, also dann, wo so Haferstückchen auch noch mit drin sind.
Sagst du gar nicht Fima?
Was sag ich?
Ah, Siste. Das funktioniert nur als Familie. Pfirsich-Maracuja, Fima?
Fima!
Ja, sorry.
Okay, wird ab jetzt aber natürlich niemals, wird dieser Mund jemals wieder die langen Worte, die Zeit verschwenden mit den langen Worten Pfirsich-Maracuja-Fima.
Oder so, es müsste dann eigentlich sogar Sojo-Fima sein. So, Soja-Joghurt, Pfirsich-Maracuja.
Nee, aber das ist, da ist zum Beispiel einfach, mir bringt das ja wahnsinnig Spaß, über tiermittelfreie Ernährung nachzudenken. Ich fand, früher hat Soja-Joghurt immer ganz schön nervig geschmeckt, ein bisschen aufdringlich, ein bisschen muffig.
Ja.
Und irgendwie haben die da jetzt gerade so rumgedoktert. Und so, da freue ich mich, dass ich sage, so von wegen Tschüssikowski-Landliebe, war eine schöne Zeit mit dir. Vor allen Dingen verkatert, eingefrorenen oder so geeisten Landliebe-Joghurt Haselnuss zu essen. Da ist man fit für den Abend.
Hm.
Das finde ich gut. Aber da freue ich mich, dass der Trend dahin geht. Das mache ich gerne leiden.
Also würdest du sagen, dass du bist du Pesketarier, bist du Vegetarier oder isst du Fleisch noch? Es gibt da kein richtig und kein falsch. Das war keine wertende oder urteilende Frage. Nur weil du jetzt gerade sagst, dass du drauf abfährst, tiermittelfrei, wie du es genannt hast, wollte ich einfach nur herausfinden, ob du auf dem Weg bist, Veganer zu werden, ob du vielleicht Vegetarier bist.
Also Fleisch esse ich wirklich extremst selten.
Mhm.
Fleisch esse ich eigentlich am meisten nur noch, wenn ich alleine bei meiner Mutter bin, um nicht zu labern.
Um nicht zu labern?
Um nicht zu labern.
Was heißt das?
Weil meine Mutter sich eben dafür überhaupt nicht interessiert. Dann sagt sie, guck mal, hier ist vegetarisch. Und dann gibt's halt Hühnerfrikassee. Und ich so, aber das Hühnerfrikassee ist dann auch ganz gut, muss man sagen. Und weiß nicht, das ist irgendwie, ist es auch, ich verbinde das mega doll mit meinem Älterwerden, dass ich, es geht manchmal in diesen Bereich rein, dass ich, und wie, ich bin echt kein Typ, der anderen Leuten sagt, ihr könnt mal aufhören, Fleisch zu essen. Das interessiert mich. Ich finde das als wahnsinnig übergriffig, weil wenn man so rumsitzt, dann ist das keine politische Diskussion. Das muss man anders verhandeln. Aber es ist einfach so ganz komisch so, dass ich mich manchmal dabei ertappe zu denken so, oh, ich kann es nicht mehr ertragen, was Totes in meinem Maul zu haben. Mhm. So ist das ein bisschen. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleines privates Gefühl. Und deswegen ergibt sich das da auch schon fast aus sich selber.
Also zurück zu deinem Kühlschrank. Da kann ja wohl nicht nur so Mio, Jo, so sein, sondern wahrscheinlich, du hast bestimmt immer Eier im Kühlschrank.
Nee, nie Eier im Kühlschrank.
Nie, aha.
Ich habe so viel Rührei gegessen auf diesen ganzen Rock'n'Roll-Touren, ne? Ich habe wirklich genug Hennen unglücklich gemacht. Ich kann Rührei nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr schmecken. Ich kaufe auch nicht die guten. Früher habe ich die guten noch gekauft, jetzt kaufe ich überhaupt keine Eier mehr. Was ist denn noch in meinem Kühlschrank? Nescafé, aber der ist ja nicht im Kühlschrank.
Das scheint wirklich sehr leer zu sein. Ist er denn deine Tochter?
Nee, er ist mega voll. Was ist denn da drin? Da,
okay, pass auf, ich helfe dir. Cornichons.
Wir sagen dazu Gewürzgurken. Nee, Cornichons mache ich auch gerne. Das
Cornichons
ist, auch so.
Ist da. Senf ist drin. Oder pass auf, vielleicht hilft uns ja
Ketchup.
Auch...
Ketchup.
Vielleicht hilft uns entweder oder dabei. Das ist meine Lieblingsrubrik und sozusagen das Herzstück dieses
Podcasts. Ich finde
es
auch
Podcast.
Immer super, sowas zu machen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu entweder oder. Marzipan oder Nougat?
Es gibt zwei Sachen, die ich nicht essen kann. Das eine ist Jägermeister. Man steht ja manchmal in so Kneipen und dann sagt jemand, hey Digga, ey, komm, jetzt ein Jägermeister noch. Und ich so, ey Digga, ich trinke keinen Jägermeister. Ja geil, sag ich doch, jetzt noch ein Jägermeister. Hey, machen wir zwei Bier und Jägermeister. Ich so, Digga, ich hab doch gesagt, ich möchte, geil, jetzt Jägermeister und Bier. Und dann steht man da, hat den Jägermeister vor sich und es ist so, auch kein Bock mehr zu labern und sowas. Dann nehme ich den Jägermeister, schütte den in meinen Mund. Und dann geht es los, dann muss ich mich konzentrieren, das runterzuschlucken. Mein ganzer Körper sagt, raus mit der Viecher. Und aber ich muss es ja trinken und sowas. Es ist wirklich ein Akt der Konzentration und des Unwohlseins, ein Glas Jägermeister zu trinken. Das liegt nicht an der Firma, das liegt nur an mir. Aber es ist nicht on the menu. Und genau das gleiche ist Marzipan. Das sind die beiden Sachen, die ich nicht essen kann. Wenn man kauft sich eine Torte, beißt da rein und dann haben die Wichser da oben noch eine Schicht Marzipan reingezogen und sowas. Sind alles tolle Leute, aber dann ärgere ich mich so, weil ich kann es nicht essen.
Interessant. Wann hast du denn entdeckt, dass
in
du
ganz,
da so
in
eine...
In ganz krassen Fällen, wenn wirklich überhaupt, wenn alles in den Osten geschickt wurde und dann noch ein Marzipanbrot von meiner Mutter rum, dann haben mein Bruder und ich haben manchmal, also mit den Zähnen, die Schokolade vom Marzipan
noch
der weiße Block des Todes lag dann noch in Staniolpapier darum.
Aber klar, bevor man gar nichts hatte, hat man komische Sachen gemacht.
Ich kenne Zwillinge, die wurden vollkommen ferngehalten von Süßigkeiten. Die haben dann Tomatenmark gegessen.
Wie
Tomatenmark ist ja auch ganz, ganz süß.
Nein, das finde ich sehr sauer.
Nee, da ist ja auch viel von dem Nachtschattenfruchtzucker drin und sowas. Und die haben sich dann gesagt, so, dann wollen wir mal gucken, wer hier gewinnt. Und dann haben die sich tubenweisen sich Tomatenmark rein.
Das ist super gesund. Weil das,
ist das
was,
so?
Ja, weil das, was, oh Gott, Mist, jetzt rutscht es weg. Aber das, was an Tomaten wirklich gesund ist, ich glaube unter anderem Vitamin A.
Ja, ist da konzentriert drin?
Ja, weil Tomaten erhitzt werden müssen, damit das herauskommt, sich bildet. Ja, ja. Und es gibt so unter Dermatologen, also das heißt irgendwie, das Gesündeste, was man tun kann,
das sind die
ist,
mit der Haut, ne?
Dermatologen. Ja, jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmark
wirklich?
Zu sich nehmen.
Das ist eine schöne Information.
Also diese Zwillinge werden wahrscheinlich...
Haben tolle Haut.
Haben eine super
Warte.
Haut.
Ja. Die haben wirklich, glaube ich, ganz tolle Haut.
Ganz tolle Haut. Ich habe mich gerade daran erinnert gefühlt, wie man früher sein Rider respektive Twix gegessen hat. Also es gibt halt so bestimmte Lebensmittel, die man auf eine bestimmte Art und Weise isst, wie auch Prinzenrolle oder so, ne? Diesen Doppelkeks. Fällt dir noch irgendein Lebensmittel ein, das man auf eine bestimmte Art und Weise...
Ja, Erdnüsse im Teigmantel.
Die hast du dann...
Knickknacks, sagt der Volkmann.
Ja, die hast du so abgeknabbert. Und dann
nee, einfach, Man nimmt nicht ein oder zwei Knickknacks, sondern man nimmt natürlich so viel, wie in eine Handinnenfläche passen. Die stopft man sich alle ins Mittelmaul und dann geht's los. Dann kommt die Teigumrandung, kommt nach links und die Erdnüsse werden nach rechts geschoben. Und das macht man mit dem ganzen Mund voll und dann hat man links, wirklich wie ein kleiner Ulovich-Hamster sitzt man da, links ist die Hülle der Knickknacks, der Teigmantel und rechts sind die Erdnüsse und dann wird sich erst um den Teigmantel gekümmert und dann isst man komplett die Erdnüsse.
Ich erinnere mich an eine Szene von Twin Peaks, dieser ersten Originalserie, wie eine Frau, ich glaube, das war bei Twin Peaks.
Ein Knoten, ein Kirschstängel macht.
Das ist wie die Kartoffel, die rohe Kartoffel, die vom Seewolf zerdrückt wurde. Du hast es dir auch gemerkt, sodass man denkt, wow, was kann die noch alles? Wahrscheinlich ist das bei Männern nochmal stärker diese...
Nee, ist wirklich einfach, ich kann das auch.
Was
also
jetzt, einem jetzt,
also ja? Das ist ja wirklich ein Gespräch unter uns beiden.
Moment,
ne?
Du kannst das auch? Du kannst auch einen Knoten in Kirschkernstiel machen?
Ja.
Kirschstiel?
Ja, ich kann Knoten in Kirschstiel machen.
Ich drehe durch. Okay, aber nach dieser...
Und ich kann das. Ja? Ich trinke jetzt ein Stück Wasser.
Er nimmt ein Stück Wasser.
Und ich kann mit Wasser im Mund einfach weiterreden.
Oh ja, stimmt. Also du siehst komisch dabei aus. Andere Menschen können es verstehen.
Versuch es nicht. Es geht nicht. Keiner kann das. Ich erschaffe ein Vakuum in meinen beiden Wangen. Halte das mit der Zunge unter Kontrolle und dann kann ich eben einfach weitersprechen. Jeder muss eine Sache können. Ich kann eben das. Aber es kann eigentlich keiner. Sonst gerne bei mir melden.
Ich hatte das mal, dass ich bei einem ersten Rendezvous mit einem Mann, den ich wirklich sehr gut fand, mit dem ich auch, das darf ich vielleicht gleich schon mal vorwegnehmen, hat ein Happy End gegeben. Wir waren zusammen dann auch, aber wir saßen an einem Sommerabend in einem Restaurant mit weißer Stofftischdecke, in einem italienischen Restaurant, eben Open Air, und haben uns aufgeregt angenähert. Und dann habe ich aus welchen Gründen auch immer Übersprungshandlungen, die Hormone. Ich habe dann jedenfalls gesagt, also ich kann trinken, ohne die Hände dazu zu benutzen. Also ich nehme einfach meinen Kiefer, ich nehme so und dann trinke ich, indem ich das anhebe mit dem Mund. Und das hat immer geklappt. Das hat immer geklappt.
Ja.
Und an dem Abend nun, wo es wirklich um was ging, hat es nicht geklappt. Das heißt, als wir auf Augenhöhe waren und er gerade seine Augen aufriss, um mir bewundernd zu sagen, toll, das habe ich noch nie bei einer Frau gesehen. Klammer auf, Mann, sieht das bescheuert aus, aber ich finde dich trotzdem gut.
Ja, klar.
Also, machte es so.
Grauen ist ja ein schöner Weg zum Herz.
So, und das zerbrach in meinem Mund.
Also es war auch ein Weinglas.
Es war ein Wasserglas, okay. Aber das machte die Sache nicht wirklich besser, weil dadurch, dass ich so viel Wasser im Mund auch hatte und durch einen kleinen Splitter, ich habe nichts runtergeschluckt von den Splittern, aber es hat natürlich die Mundschleimhaut ein bisschen zerschnitten. Das heißt, das Blut und das Wasser, beides vermengte sich ein bisschen und tropfte auf die weiße Tischdecke, woraufhin ich ohnmächtig wurde. Aber vorher riss ich noch diese Tischdecke, diesen gesamten Tisch nach hinten. Ich kann es nicht gut erzählen, aber ich war ja auch ohnmächtig. Ich muss es nicht gut erzählen können.
Du hast es ganz schön gut erzählt.
Aber ich will damit nur sagen, sowas kann auch schiefgehen.
Ich habe ein bisschen Mikroschweiß auf der Stirn, auf jeden Fall. Das ist ja Wahnsinn. So, also, und ist das aber auch bei dir, ist das ein Ding, dass sozusagen du schneidest dich in der Küche und dass du dann dich gerne schnell hinsetzen möchtest und festhalten?
Ja, unbedingt. Also krass. Ich kann mein Blut bei solchen Sachen, wenn ich mich selbst verletze, es ist heute noch so. Oder wenn ich eine Schilderung, wenn jemand mir irgendwas schildert, weißt du, was mir gestern passiert ist? Ich habe Upsalat, und dann sage ich immer, nein, bitte nicht weitererzählen. Und es kann sein, dass mein Gegenüber das nicht ernst nimmt oder denkt, ja,
und dann
weitererzählen, ist jetzt so.
Und dann kippst du um.
Und dann, ja, mir wird auf jeden Fall ziemlich schlecht. So die Unterseite meiner Oberschenkel wird dann so komisch und dann muss ich aufpassen, dass ich mich hinsetze und so.
Krass.
Spinat oder Brokkoli?
Spinat? Aber bitte gefroren.
Aber wenn du ihn isst, kannst du ihn dann schon warm machen? Oder isst du ihn auch gefroren?
Okay. Ja, ist halt ein kleines Teil meiner Persönlichkeit.
Veggie-Eis.
Nein, also ich mag den gefrorenen Spinat, auch mit dem Blub oder Blub.
Also schon klein gehackt auch. Du magst keinen frischen, du magst keinen Babyspinat, keinen Blattspinat, sondern oder wenn, dann halt.
Also
wenn
man schon muss, also im Salat ist es natürlich schon toll und sowas. Ne? Es gibt Sachen, die sind fast unmöglich in Restaurants zu bestellen. Spinat ist meiner Meinung nach eine Sache davon. Das ist mir.
Aber gerade das Restaurant, von dem du vorhin gesprochen hast, hat hervorragenden Blattsalat. So lecker.
Hab ich auch gerade gedacht.
Ja.
Aber normalerweise ist das eine schleimige Angelegenheit. Das ist genauso, die beste Lasagne kann man immer nur zu Hause machen, finde ich. Da ist irgendwas anderes. Und nee, ich mag Spinat gerne.
Okay.
Ich
find das so, Spinat, also ja. Blumenkohl oder Brokkoli?
Auch immer noch Blumenkohl.
Brokkoli ist nicht. Brokkoli ist das Marzipan unter den Gemüsen.
Nö, ich freue mich auch schon über einen Brokkoli. Ich finde Gemüse super.
Ja, schön. Das ist sehr schön. Weißwurst oder Currywurst?
Ich finde es genial, dass so, man sagt ja über Bayern, dass sie häufig konservativ sind, bodenständig.
Tradiert,
wohnen hinter dem finsteren Tannenwald, da geht's dann links rein und da ist dann bayerisches Dorf. Und dass sie da darauf sich einigen können, dass am Sonntag unbedingt eine Wurst aus Gehirn gegessen werden muss, das finde ich irgendwie brillant. Das finde ich, weil es ja ein bisschen eklig ist, aber so die Bayern sagen, wir nehmen jetzt alle Gehirne, manchen die durch und machen das dann in Schweinedarm und essen das am Sonntag vor 12. Das finde ich irgendwie rührend und süß.
Weißwurst oder Currywurst?
Currywurst.
Gin oder Wodka?
Ich trinke überhaupt nicht gerne harten Alkohol. Das ist wirklich überhaupt nicht meine Sache. Es ist faszinierend für mich zu sehen, den Gin-Kult, den es gibt. Also, dass du wirklich, wenn du jetzt zu Lehmann gehst, da stehen ja einfach 50 Flaschen Gin rum und 45 davon sind aus Berlin.
Grüner oder weißer Spargel?
Weißer Spargel.
Apfel oder Birne? Oh, Apfel. Natürlich. Also entschuldige, dass ich das einfach so runterrattere. Zucker oder Honig?
Ich sage Zucker. Mir ist es eigentlich fast egal. Aber lustigerweise habe ich esse niemals Honig auf Brot. Ich weiß, dass ich als Kind das regelrecht nicht, ich finde, es schmeckt muffig. Also Rapshonig, ne? Mhm. Also Rapshonig riecht ja, als ob ein Hase gepupst hat.
Nein, wenn man eine Tüte Macadamia-Nüsse öffnet, riecht es so, als wenn ein Hase gepupst hat.
Wirklich? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Und wenn man eine Flasche Heineken aufmacht, dann riecht es ganz kurz nach einer Mischung aus Gras und Banane.
Interessant. Ich kann jetzt nicht noch einen. Also ich würde gerne wie in so einem Quartett, in so einem Autoquartett jetzt die nächste Karte legen, aber ich habe keine
das
mehr.
Das ist ja mit Macadamia, das wird sofort überprüft. Mhm. Die Königin der Nüsse.
Oh, ich liebe sie so sehr.
Finde ich auch gut.
Lakritz oder, Achtung, jetzt hätte ich immer gesagt Weingummi, aber ich habe eine aufmerksame Zuschrift bekommen. Es heißt Fruchtgummi. Denn es gibt wirklich noch Weingummi und da ist auch wirklich noch Wein drin. Aber es heißt Fruchtgummi. Das, wovon ich jetzt rede. Also Lakritz oder Fruchtgummi?
Also der Lakritzladen im Grefekiez ist einfach echt so super. Also dass man sich für den Rest seiner Tage nur mit Lakritz beschäftigen möchte, da finde ich wirklich eine Punkband zu gründen, konservativ dagegen. Das ist einfach super. Ich liebe den Geschmack. Also so salzig, bis der Kiefer auseinanderbricht. Ich finde Lakritz ganz, ganz toll. Als Schnaps eine hervorragende Idee. Und in Österreich essen das die Leute nicht. Es gibt in Österreich im Supermarkt gibt es Haribo Lakritz-Schnecken für ein paar versprengte Deutsche. Und ansonsten ist der Österreicher für den Geschmack der Lakritze nicht vorgesehen.
Hättest du dich als Kind, wenn man dich unbeaufsichtigt gelassen hätte, also hättest du so lange gegessen, bis du umgefallen wärst? Oder hättest du warst du vernünftig genug, damit dann irgendwann aufzuhören?
Alles oder Süßigkeiten?
Süßigkeiten.
Es gab ja keine.
Ja, aber du hast doch Taschengeld gehabt. Hast du dir nie diese Tüten geholt mit...
Naschis? Naschis?
Ja, Naschis.
Doch, schon, aber irgendwie war es dann doch immer ein ganz schön spezielles Event, sich so eine Tüte Naschis zu machen bei Blom. Und diese Wassereise, also Stangeneis heißt es heutzutage, das war immer eine große Sache. Dann so irgendwie, ja, die kosteten damals 10 Pfennig und dann hatte man als 14, hat man 14 Eis bekommen.
Unglaublich, oder?
Eingewickelt in Zeitungspapier, absolut. Und das auf den Gepäckträger einklemmen und dann schnell wieder zurück zur Fußballwiese fahren.
Das ist der Himmel gewesen, oder?
Auf jeden Fall, total. Und ist eine Sache, über die ich sehr viel nachdenke, zum Beispiel. Manchmal kommt es, ich weiß es nicht, vielleicht eben einfach auch, dass in Deutschland die Allgemeinheit reicher geworden ist oder dass die Produkte billiger geworden sind. Zum Beispiel dieser unlimitierte Zugang eigentlich zu Süßigkeiten, den würde ich sagen, so bei den Kids in meinem Freundeskreis haben nur noch so wenige von wegen, nein, du kriegst jetzt keine Süßigkeiten, sondern es ist eben einfach von wegen so, wirst du schon selber wissen. Und spätestens, wenn du ausziehst, wirst du dir nie wieder Smacks kaufen. Das denkt man nämlich immer, dass man sich irgendwann Smacks kaufen wird, wenn man ausgezogen ist. Aber wenn man ausgezogen ist, wird man sich auch nur noch gesund ernähren. Das ist ja die große Lüge beim Erwachsenwerden.
Chinese oder Vietnamese?
Och, also ich muss mal wirklich, ich danke dir schon jetzt und sowas, ne? Alter, was mein Gehirn hier wegmassiert wird, ey, krass. Einfach. Aha. Komisch, ne? Da labert man irgendwie so 20 Jahre über Bücher und Musik, was ich ja auch immer sehr, sehr schön finde. Und dann ist plötzlich bei so Labern über Essen wird das Gehirn so am meisten weggeknallt. Also ich komme ja aus der Generation, als die ersten Chinesen aufgemacht haben, einfach auch in so Deutschland. Alter Weg in Hamburg-Stelling hat meine Oma gewohnt und da waren da links unten war ein Chinese, da sind wir manchmal hingegangen und sowas. Und dann, das war natürlich überragend. Schweinefleisch süß-sauer oder Rindfleisch mit Cashewnüssen.
Ja.
Es gibt... Beim Chinesen gibt es eigentlich für mich nur zwei Gerichte. Und die haben uns dann irgendwann mal, wir haben immer natürlich aus Bierdeckeln so Türme aufgebaut. Und wir haben das wohl so niedlich gemacht und es war so wenig los. Dann kamen die an mit so einer industrieverpackten 500er Packung mit Astra, weiß ich auch noch, Astra Bierdeckeln, damit wir den Turm höher bauen konnten. Und ich so, mein Bruder und ich so, das ist ja wohl der größte Augenblick unseres ganzen verdammten Lebens, dass wir hier so Bierdeckel geschenkt bekommen.
Ja, schön.
Deswegen sage ich.
Sehr, sehr schön. Chinesen. Okay. Sag mir doch jetzt nochmal, jede und jeder hat ja irgendwann mal in seinem Leben mindestens eine Anschaffung getätigt für die Küche, die komplett überflüssig war.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Was Sinnloses, was ich mir mal gekauft habe. Ich habe das offizielle Pizzarad der deutschen Fußballnationalmannschaft und es ist wirklich ein verdammt gutes Pizzarad.
Was auch immer das ist?
Ein Pizzaschneider.
Ach, ein Schneider.
Pizzaschneider.
Ich würde gerne mal wissen, wie viele Pizzaschneider, Pizzaesserinnen und Esser im Laufe ihres Lebens schon versehentlich weggeworfen haben. Also ich mindestens 3, weil man die Pizza rollt und schneidet und das Ding immer so in den Karton legt. Und irgendwann macht man den Karton zu und dann sind vielleicht noch ein paar Reste übrig und dann wandert das mit in den Müll.
Das ist eine gute Überlegung.
Dann sind wir jetzt beim Dessert.
Und zum Schluss das Dessert.
Das heißt, wir gehen essen zusammen, vielleicht sogar in dem Restaurant, das du vorhin beschrieben hast. Lecker. Und jetzt kannst du dir aussuchen, wie dieser Abend endet. Mit Kaffee, Cappuccino, Espresso, einfach noch einem Schnaps mit einer Käseplatte oder mit einem Dessert. Und wenn ja, welchem?
Da muss ich wirklich einfach sagen, also wenn wir gut gegessen haben, und das Wort gut gegessen ist eigentlich auch schon ganz schön nervig, ich versuche wirklich in der Öffentlichkeit so selten zu essen, wie es irgendwie geht, dann auch so wenig, wie es irgendwie geht, weil ich mich dann wirklich einfach mit Freunden und Freundinnen um Tisch versammeln möchte und dann gibt's auch kein Creme Brûlée mehr oder irgendwie sowas, dann gibt's noch eine Flasche Wein oder noch 20 Bier und dann wird einfach gelabert und von Höchstchen auf Stöckchen, da wird sich, was wir ja zurzeit alle ersehen, da freut man sich wieder, dass man sich gegenseitig angucken kann. Und ich werde von Essen auch ziemlich schnell müde und das möchte ich in Restaurants auch nicht. Also muss ich wirklich einfach sagen, ich weiß, wie gefährlich das alles ist. Diese Geselligkeit, die manchmal durch Alkohol hergestellt wird, das liebe ich zutiefst, wenn die Leute ruhiger und zugeneigter werden. Und deswegen würde ich immer sagen, der Käse kann ruhig hin in der Ecke bleiben. Wir hätten gern noch. Und aber auch eben kein Schnaps, ne? Auch nicht dumm saufen und jetzt komm, hol mal Wodka Red Bull ran oder irgendwie sowas.
Nee. Denkst,
so,
ey, eine Runde Wein oder Bier.
Wir lieben das, uns gegenseitig zu kennen und wir trinken jetzt noch eine Flasche und noch eine Flasche und dann muss einer weinen, weil er so irgendwas passiert ist oder er hat so lange nicht mehr gesehen und dann wird gesagt von wegen so, ist doch geil, Digi, ist doch genialer, wenn einer weint, als wenn nicht einer weint und sowas und dann wurde gesagt, aber eine nehmen wir noch und sowas, ne? Schock, liebe ich total.
Okay, also das, ich muss irgendwann Teil einer solchen Runde sein, auch wenn ich wahrscheinlich die Erste bin, die geht, weil sie es nicht durchhält, aber...
Jetzt, aber da habe ich eben dann auch Verständnis dafür, das hört man ja auch häufig von wegen so, Leute, ne, ab 20 nach 10 seid ihr nicht mehr zu ertragen. So, aber eben so, was ist denn, wir können uns doch noch mal erzählen, wie nett wir uns finden. Ja, aber nicht zum 4. Mal.
Ich danke dir, Tez, es war sehr, sehr schön mit dir.
Ich danke dir auch für die tollen Fragen, mein Gehirn ist ganz offen gerade.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin Anna Duschime und ich bin die Host von 1000 erste Dates.
Das ist das schrägste Date, was ich jemals gehört habe.
Mega. 1, 2, 3.
Ja, also das war wirklich wie so ein
8.
Verrückter Rausch.
11. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen.
17. Was?
34.
Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
72. Sofort jemanden küssen, das ist krass.
112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
370.
Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal.
509.
166, 344.
Pause.
Oh, warte mal, stopp.
Im Nachhinein war es schon perfekt.
Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1000 erste Dates.
Jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.